Workaholic. Ich weiß nicht mal, wie das ausgesprochen wird. Darum sage ich mal das Thema anders an heute Morgen. Groß W. und der Feiertag Gottes. Lieber Bruder Bäumer, wir freuen uns darauf und sind ganz gespannt. Ich nehme an, es ist ein Thema, das viele Menschen aufrütteln würde, wenn sie hier drin wären. Wenn sie hier wären. Alle, die am Sonntag meinen, sie müssen noch ihr Auto waschen oder wie wir gestern gesehen haben, die noch auf dem Dach schnell die Ziegel dann bringen.
Im Namen Jesu, Amen. Ist gut. Verehrte Schwestern und Brüder, ich lade Sie ein, dieses Thema zu bedenken, ohne an die anderen zu denken. Das darf nur der Tagungsleiter dieses Tages, er hat es schon angedeutet. Ich möchte gerne, dass wir nur an uns denken, wenn wir jetzt über dieses Thema Workaholismus und der Feiertag Gottes, dieses große W, werde ich im Verlauf des Referates dann noch einzeln erklären. Ich steige ein mit einer Betrachtung zum Sonntag, die inzwischen veraltet ist. Sie stammt von Grüninger und erfasst die Betrachtung in folgende Zeilen. Sonntag, das ist der Tag des langen Schlafens, das ist der Tag des fetten Bratens, das ist der Tag der Schwarzarbeit, das ist der Tag des Autos und der vielen Kilometer, das ist der Tag der Kleider und der Arenen, der Tag der Bierleichen, der Tag der Strohwitwen. Früher einmal war es der Tag des Herrn. Ich sagte Ihnen schon, dieses Gedicht ist etwas veraltet, denn durch den verkaufsoffenen Sonntag hat der Sonntag eine völlig neue Bedeutung gewonnen. Der erste verkaufsoffene Sonntag wurde in Celle, der Kleinstadt, aus der wir kommen, mit einer ganzen Seite in der Zeitung bedacht. Und ich habe mir einige Schlagworte am Montag nach dem ersten verkaufsoffenen Sonntag aus dieser Zeitung abgeschrieben. Da hieß es, Familien wurden wieder zusammengeführt. Alle gingen gemeinsam einkaufen. Kinder hatten wieder Freude daran, mit ihren Eltern etwas zu unternehmen. Ehepaare sahen einander wieder an, sie hatten Fernseh frei. Geschäftsleute freuten sich über die klingelnden Kassen. Die Angestellten bekamen etwas mehr Geld und vor allem mehr freie Tage in der Woche. In der Kirche zum Guten Hirten haben wir diesen Tag, den ersten verkaufsoffenen Sonntag, so begangen, dass wir ohne Kommentar am Anfang das Gebot, du sollst den Feiertag heiligen, verlesen haben. Es lautet, gedenke des Sabbattages, ihn zu heiligen. 6 Tage kannst du arbeiten und deine Arbeit verrichten. Doch der 7. Tag ist dein Ruhetag dem Herrn, deinem Gott. Da darfst du keinerlei Arbeit tun, weder du noch dein Sohn noch deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, dein Vieh, dein Fremder, der in deinen Toren ist. Denn 6 Tage lang schuf der Herr den Himmel und die Erde, das Meer und alles, was in ihm ist. Und er ruhte am 7. Tag. Deshalb segnete der Herr den Sabbattag und heiligte ihn. Dem christlichen Ausleger fällt dieses Gebot auszulegen recht schwer. Irgendwo will es uns nicht in den Sinn, dass dieses Gebot genau neben all den anderen Geboten mit gleicher Gewichtigkeit steht und dass der, der tötet, der Spötter des Namens Gottes, der Ehebrecher, in gleicher Weise neben dem steht, der den Schabbat, den Feiertag, übertritt. Ein anderes, was mir Schwierigkeiten machte, ist, wenn Sie die Gebote im Gesamten betrachten, dann nimmt ein Drittel alles Textes nur dieses Sabbatgebot ein. Das heißt, die anderen sind viel kürzer und ein Drittel der gesamten Gebote beschäftigt sich nur mit dem Feiertag. Ein weiteres kommt hinzu, die Stellung Jesu zum Feiertag. Hat er ihn nicht doch irgendwie relativiert? Oder war es nur die Absurdität, in die die Pharisäer damals den Feiertag mit ihren Forderungen gesteigert haben? Die jüdische Sabbatruhe wird genauso wenig von Jesus aufgehoben wie alle anderen Gesetze, sondern um der wahren Heiligung des Sabbats willen, hat er am Schabbat geheilt und das getan, auf das wir nachher noch eingehen. Die Juden, ein weiteres Problem, die Adventisten und immer mehr rigorosere Gruppen unter den Christen von den Staaten kommend, wollen heute wieder den Schabbat feiern und nicht den Sonntag. Sie halten es für Untreue gegenüber dem Wort Gottes, dass wir nicht mehr den Schabbat, den siebten Tag, sondern den ersten Tag als Feiertag begehen. Deshalb zunächst einiges zu der Frage Schabbat und Sonntag. Die Grundbedeutung des Wortes Schabbat, Sabbat, kann man bis heute nicht erklären. Es gibt keine schlüssige, fachliche, etymologische Erklärung dieses Wortes. Noch immer ist deshalb die beste Übersetzung einfach Feiertag. Eine jüdische Übersetzung ist sehr nachdenkenswert. Jüdische Rabbiner halten das Wort Schabbat für einen der Namen Gottes. Sie wissen, dass der Name Gottes nicht ausgesprochen werden darf und dass wir auch heute noch nicht wissen, ob es wirklich Jahwe heißt, so wie die Buchstaben dastehen, weil dieser Name nie gesprochen wurde, sondern wenn der fromme Jude den Namen Gottes spricht im Gebet, dann verneigt er sich und sagt Shem, das heißt einfach Name. Und nun gibt es eine Unfülle von Namen, die den heiligen Gott bezeichnen. Und einen dieser Namen, so nehmen jüdische Exegeten an, ist das Wort Schabbat. Der Schabbat wird durch das Sabbatgebot nicht eingesetzt. Der Sabbat wird nicht eingesetzt am Sinai, sondern er war längst vorher. Er wird auch nicht eingesetzt in Ägypten, nachdem 450 Jahre der Schabbat durch die Versklavung nicht gefeiert werden konnte, sondern der Schabbat geht zurück auf die Schöpfung. Und deshalb heißt es hier, gedenke, erinnere dich. Wobei wir wissen müssen, dass in der biblischen Sprache das Wort Gedenken, Sachar, nie ein rein intellektueller Vorgang ist, sondern immer eine Tatkomponente hat. Das heißt, ganz bestimmte Konsequenzen, die aus diesem Denken kommen, sind bereits in diesem Wort mit eingeschlossen. Gegründet am Schöpfungstag durch den Schöpfungsschabbat. Die Tatkomponente, das, was wir tun sollen, ist jedoch nicht eine Nachahmung Gottes. Dies gibt es nirgends in der Bibel, weder im Alten noch im Neuen Testament. Wir sollen den Feiertag nicht heiligen, den Schabbat nicht begehen, deshalb, weil Jahwe an diesem Tag ruhte, wir sollen ihn nicht nachahmen, sondern wir sollen uns dessen bewusst werden, dass es der Tag ist, den der Schöpfer auszeichnet. Das heißt, wenn wir den Schabbat begehen, bekennen wir uns zu dem Schöpfer und bekennen uns dazu, dass er allein Gott ist, dass er alles geschaffen hat, die Welt und uns, und dass er an diesem Tag dann ruhte, heißt, dass dieser Tag abgeschlossen war als sein Feiertag. Da am Feiertag Gott der Bezugspunkt ist, sind alle seine Geschöpfe mit einbezogen. Und nun wird aufgezählt, und auch das ist nicht zufällig, sondern in der Bibel immer Zahl der Vollendung, 7 Gruppen. Du, dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, dein Vieh und dein Fremder. 7, das heißt, alle sind mit einbezogen, die diesen Feiertag begehen sollen. Es gibt christliche Ausleger, ich vermute, dass die aus meiner Heimat, aus Schwaben kommen, denn die Schwaben denken zum Teil heute noch so, die sagen, aha, einer ist nicht gemeint und das ist sehr weise, die Frau ist gar nicht genannt. Die Frau steht da nicht, sondern es heißt du und so weiter. Also hat die Frau am Feiertag zu schuften, ordentlich zu kochen, dass die Männer es gut haben. Ich denke, das kann nur in einem fromm patriarchalischen System so ausgelegt werden. Darauf würde ein jüdischer Ausleger oder einer, der alttestamentlich denkt, überhaupt nicht kommen. Im Gegenteil, das Du schließt nicht nur die Frau ein, sondern die Frau hat in der Geschichte des Schabbat eine ganz besondere und hohe Bedeutung. Sie ist eigentlich die, die den Schabbat begeht. Lesen Sie das kleine Buch, ein wunderschönes Buch von Bella Chagall, der ersten Frau von Marc Chagall, Brennende Lichter. Und da feiern Sie einmal mit einer jüdischen Familie den Schabbat. Die Frau bencht die Lichter, die Frau bereitet alles vor, sie bestimmt den ganzen Ablauf des Schabbat. Also diese Auslegung, der brauchen Sie sich nicht anzuschließen. Hier ist bestimmt in dem Du der Mensch eingeschlossen. Und es wird wohl keiner hier sein, der behauptet, dass die Frau nicht auch ein Mensch ist. Das ferne Weitere, was hier eingeschlossen ist, der Sohn, die Tochter, die werden getrennt aufgezählt. Dann kommt eine interessante Sache, dein Knecht und deine Magd. Das heißt, am Schabbat gibt es keine Arbeitgeber und keine Arbeitnehmer, keine Herren und keine Knechte. Diese Struktur wird weder im Alten noch im Neuen Testament je untergraben. Es wird nie eine Gleichmacherei betrieben, aber am Schabbat, so heißt es, sind alle freie Menschen. Frei für Gott und frei für den anderen. Einbezogen wird dann der Fremde. Der Geher im Alten Testament ist der, der keinen hat, der ihn vor Gericht vertritt. Der Rechtlose, der Nichtbürger. Auch er ist einbezogen. Und einbezogen sind, werte Schwestern und Brüder, und auch das sollten wir nicht übersehen, die Tiere. Alle Geschöpfe. Und ob einer an Gott glaubt und ob er Christ ist und sein Christsein praktiziert, erweist sich nicht zuletzt daran, wie er mit Tieren umgeht. Wir sind immer wieder erschüttert auf unseren Reisen in die Länder, wie mit Tieren in fremden Religionen zum Teil umgegangen wird und wie verroht die sind, die keinen Glauben mehr haben, auch in unserem Land. Also Tiertransporte und all die Dinge sind hier nicht denkbar. Gott bezieht die Tiere ein. Denken Sie an Ninive und er erbarmt sich auch der Tiere, so und so viele Menschen und so viele Tiere. Denken Sie an die Vorschrift des Alten Testamentes, der Mensch soll erst essen, wenn er seine Kamele gedrängt und seine Tiere gefüttert hat. Der Eliezer mit seinen ganzen Goldarmreifen und seinem Auftrag, der stürmte nicht auf Rebekka los und stürmte auch nicht in das Haus, sondern erst wurden die Tiere versorgt. Die Tiere sind mit hier einbezogen, wie überall, als Kreaturen in der Schöpfung. Der Sabbat also ein Tag des Schöpfers, in den alle Geschöpfe einbezogen sind. Nun einige Gedanken zum Sonntag. In meiner Auslegung gestern zu dem Blick in den Himmel, Offenbarung 4 und 5, begann es und wies ich darauf hin, dass die Offenbarung empfangen wurde von Johannes am Tag des Herrn. Da steht Hemera Kyriake, Tag, der dem Herrn gehört. Das ist die Stelle der Bibel, die dem Sonntag ihren Namen gab. Eigentlich heißt der Sonntag Hemera Kyriake, Tag des Herrn, Tag, der dem Herrn gehört. Für die Christen war es selbstverständlich in der ersten Zeit, dass sie den Schabbat feierten. Jesus, seine Jünger. Und Paulus, wann immer sie es lesen, geht zuerst in die Synagoge. Es war immer die Feier des synagogalen Gottesdienstes der Juden. Und sie wissen, dass die Christen von einer großen Naherwartung lebten, ein Kennzeichen, dass alles Christsein bis heute auszeichnet, das Warten darauf, dass Jesus wiederkommt. Damals war es so lebendig, dass sie überzeugt waren, dass Jesus wiederkommt, solange sie noch leben, und dass er wiederkommt an einem Schabbat, an einem großen Feiertag. Und dann waren sie zusammen und warteten und beteten zusammen mit den Juden. Und war der Schabbat vergangen, der dauert von Freitag um 17 Uhr bis Samstag um 17 Uhr, plus minus, je nach Stand der Sterne, war dann 17 Uhr am Sabbat der Feiertag vergangen und der erste Tag hat begonnen. Dann gingen die Christen in ihre Häuser und feierten dort die Verbindung mit dem auferstandenen und erhöhten Jesus, indem sie das Abendmahl feierten. Das heißt, sie feierten die Gemeinschaft, die sie nicht mehr hier feiern konnten und die sie jetzt nicht erlebt haben durch die Wiederkunft, an jeder ersten Stunde, an jedem Sonntag. Das ist die Zelle eines jeden Gottesdienstes und deshalb gab es in der Urkirche und bis hin zur Reformation keinen Gottesdienst ohne heiliges Abendmahl. Wie kam es dann, dass sie plötzlich nicht mehr den Schabbat feierten? Das war im Jahre 96 im Konzil von Jaffne. Im Konzil von Jaffne, das ist heute in der Nähe von Tel Aviv, vereinigten sich damals der Hohe Rat und haben folgenden Beschluss gefasst. Sie wussten, dass die Christen mitfeierten und hatten Angst, dass die Synagogen unterwandert wurden von den Christen und nahmen dann in das 18-Gebet, das der Jude bis heute dreimal täglich betet, die Verfluchung der Christen auf. Und sie nahmen die Verfluchung auf in der Form damals, verflucht sei jeder Nazarener. Und jetzt musste jeder beten, verflucht sei jeder Nazarener, und damit war zu erkennen, ob der Jude ist oder Christ. Und damit konnte kein Christ mehr mitbeten. Das Schwierige im jüdisch-christlichen Dialog ist, dass diese Verfluchung nie aus dem Gebet verschwunden ist. Heute heißt es ganz allgemein, verflucht sei der, der eine Hoffnung hat. Dahinter steht die Hoffnung der Auferstehung. Das ist ein Punkt, über den wir uns nie bei aller Sympathie einigen werden. Und das ist die Grenze. Ich kann mit jedem Juden Psalmen beten, aber ich kann nie das 18-Gebet beten. Denn da ist eine Verfluchung des Christseins bis heute einbezogen. Von diesem Augenblick ab spätestens konzentrierte sich dann der Gottesdienst und der christliche Feiertag nur auf den Sonntag. Der Sonntag aber auch wurde längst vorher gefeiert, und zwar mit folgender Begründung. Am Sonntag ist der Schöpfungstag des neuen Bundes. Der erste Tag der Woche war die Auferstehung, die Schöpfung, das Schöpfungswerk. Gott hat Jesus aus den Toten gerufen. Und zweimal in den darauffolgenden Sonntagen ist Jesus seinen Jüngern erschienen. Steht in Johannes 20, 19 und 26. Auch Paulus feierte dann nicht nur mit den Christen das Abendmahl in der ersten Stunde am Samstagabend um 17 Uhr, sondern sie versammelten sich jeden Tag und er versammelte sich, das steht Apostelgeschichte 20, zu am Sonntag, am ersten Tag der Woche mit den Christen von Troas zum Gottesdienst. In der Gemeinde von Korinth, das steht 1. Korinther 16, 2, war jeden Sonntag Gottesdienst mit einer Kollekte immer für denselben Zweck, für die Armen und die verarmte Gemeinde in Jerusalem. Von daher war von Anfang an der Feiertag der Christen der Sonntag. Gott, der Schöpfer, hat am ersten Tag der Woche Jesus aus dem Tod gerufen. Er war drei Tage, nach jüdischer Zählung, drei Tage im Reich des Todes, und das Schöpfungswerk der Auferstehung, das ist dann der erste Tag der Woche und der Anlass zum Fest des Sonntags. Nun zum Inhalt. Der Inhalt dieses Sonntags wird im Gebot mit zwei Worten bedacht. Einmal mit der Feiertagsruhe und zum anderen mit der Feiertagsheiligung. Das heißt, das Zehnwort Gottes, der Dekalog, enthält kein ausdrückliches Gebot zur Arbeit, aber ein Gebot, von der Arbeit zu ruhen. Damit ist aber das Schabbatgebot in keinem Punkt eine Herabsetzung der Arbeit, denn die Arbeit ist nicht nur eine Selbstverständlichkeit, sondern sie hat eine hohe Würde dadurch, dass die Arbeit eines der wenigen paradiesischen Güter ist, die wir noch haben. Manche denken, wir haben noch das paradiesische Gut, nackt herumlaufen zu können, oder wir haben das paradiesische Gut, keine Tiere schlachten zu müssen zu unserer Nahrung. Diese sind alle aufgehoben. Aber ein paradiesisches Gut haben wir noch. Nämlich das Gebot Gottes zu arbeiten. Bebaue, bepflanze, mache untertan, beherrsche, hebräisch übersetzt, führe dich auf wie ein Hirte, heißt beherrschen gegenüber aller Kreatur. Mit mehreren Worten wird im Paradies die Arbeit als höchstes Gut eingesetzt. Wie hoch die Arbeit zu schätzen ist, weiß jeder, der unfreiwillig arbeitslos geworden ist oder nach seinem Studium keine Arbeit bekommt. Er sehnt sich nach nichts anderem, als in dem arbeiten zu können, was er gelernt hat, wofür er studiert hat, oder wieder Arbeit zu finden. Die Arbeit ist ein erstes Geschenk, das Gott dem Menschen gemacht hat. Der Mensch darf die Erde bestellen, er darf sie behüten. Das ist die richtige Übersetzung von beherrschen. Die Arbeit ist etwas Selbstverständliches, aber Gott weiß, dass das Werk, das der Mensch tut, über ihn eine solche Gewalt gewinnen kann, dass der Mensch von ihm nicht mehr lassen kann. Und dass er sich alles von seinem Tun verspricht und dass er darüber Gott vergisst. Darum fordert das Sabbatgebot den Menschen auf, zu ruhen. Der Schabbat, das ist die Feiertagsruhe, der erste Punkt, ist Abstand nehmen von der Arbeit. Das heißt, das Schabbatgebot wendet sich gegen alle, die aus der Arbeit eine Religion machen. Und jetzt sind wir bei diesem berühmten Wort des großen W, Workaholic. Ich muss sagen, das ist selbstverständlich, dass wir dieses Wort zunächst nicht wissen. Ich konnte mit dem Wort auch nichts anfangen. Ich kriegte mal einen Auftrag, ich soll einen Vortrag über Workaholic halten. Ich nahm das an, demütig, ohne zu wissen, was das bedeutet. Und dann setzte mich hin und schlug nach, was heißt es. Zunächst im Duden, ob es schon eingedeutscht ist in der deutschen Sprache, und das ist es. Im Duden steht dieses englische Wort Workaholic, und zwar auf Seite 808 mit folgender Übersetzung: Ein Workaholic ist ein Mensch, der unter dem Zwang steht, ununterbrochen arbeiten zu müssen. Also ein Mensch, der nur noch vom Worken, vom Arbeiten so beherrscht ist, dass er gar nichts mehr anders kann als arbeiten. Ich sage es anders, der Workaholic ist der, den ich vorher bezeichnete, der die Arbeit zu seiner Religion machte. Er verspricht sich alles von seiner Arbeit. Arbeit ist sein ganzes Leben. Wurde verschiedentlich von Ihnen auf Wilhelm Busch angesprochen. Der war anscheinend auch öfter hier gewesen und der konnte das brillant ausdrücken. Der sagte, manchmal gehe ich über den Friedhof und da steht auf einem Grabstein, Arbeit war sein ganzes Leben. Das ist kein Spruch, sagt Wilhelm Busch, für einen Menschen. Das ist eher ein Grabspruch für ein Pferd, aber nicht für einen Menschen. Das ist ein Workaholic. Vielleicht können Sie es mit diesem Busch-Zitat gut merken. Arbeit sein ganzes Leben. Er vergisst über seine Arbeit, seine Familie, seinen Nächsten, er vergisst sich selbst und er vergisst Gott. Deshalb die Feiertagsruhe, Abstand nehmen von der Arbeit. Das ist aber nicht alles. Es geht in diesem Gebot weiter, indem es nicht nur ein Leere ist, ein Freisein von Arbeit, nicht nur ein süßes Nichtstun, sondern eine Ruhe in Jahwe. Und das kommt zum Ausdruck in dem Wort Feiertagsheiligung. Nun ist heilig ein Wort, das bei uns entweder belächelt wird oder weniger vorkommt. Im Biblischen ist es ein ganz zentrales Wort, das hier steht. Zunächst, der Tag wird heilig erklärt. Es ist entscheidend, verehrte Schwestern und Brüder, entscheidend für unseren Glauben und für den jüdischen gemeinsam. Wir, wenn wir ihn ernst nehmen, haben keinen heiligen Ort. Wir haben keinen heiligen Berg. Wir haben keinen heiligen Baum. Und wir haben keine heilige Quelle. Bei all meinen Reisen durch Israel und durch den Sinai Und da habe ich immer wieder darauf hingewiesen, keiner weiß, wo es ist. Natürlich, wenn sie Führer haben, die wissen es genau. Aber historisch weiß es keiner. Ich bin ganz glücklich, dass keiner weiß, wo der Sinai ist. Sie können 3 Berge besteigen, unten am Sinai-Massiv. Sie können einen oben im Kadesh besteigen und Sie können den Berg Hur besteigen und Sie können von jedem sagen, da ist ein Grund, dass es der Berg Sinai ist. Wir wissen es nicht, wo er ist. Ein Glück. Wir wissen nicht, wo die einzelnen Stätten sind, wo genau das Kreuz stand, wo das Grab war. Wir können es erahnen, wir können es andeutend lokalisieren. Wir waren jetzt im Libanon und wir sind überzeugt, dass das Kana der Hochzeit zum Libanon jenseits oben der Libanon-Grenze 6 Kilometer von der heutigen Sicherheitszone entfernt liegt. Inzwischen haben wir auf unseren Reisen 4 Orte gefunden, die Kana sind. Gott sei Dank, dass wir es keines wissen. Wir haben keinen heiligen Ort. Wir haben auch keinen heiligen Baum. Wir haben keine heilige Quelle, kein heiliges Wasser. Aber wir haben einen heiligen Tag. Das unterscheidet uns. Gott hat uns einen heiligen Tag gegeben. Als einzige Religion. Einen heiligen Tag jede Woche. Und dies ist der Feiertag. Heilig, wenn wir es jetzt übersetzen, heißt getrennt, abgesondert, von der Umgebung verschieden. Das heißt, dieser heilige Tag ist getrennt von allem anderen. Er ist ausgesondert für Jahwe. Er ist Jahwes Eigentum. Versteht man unter Heiligen, dass die zweite Bedeutung im Alten Testament ein Akt des Weihens, des Hingebens und des Sich-Widmens an Gott, dann besteht die Feiertagsheiligung darin, dass wir frei sind für die Mitte, frei sind für Jahwe, frei dazu, uns ihm hinzugeben. Es ist also nicht schlafen und nichts tun, nicht eine Freiheit von, sondern eine Freiheit zu. Eine Freiheit dazu, dass wir uns ihm hingeben. Die, die das Gespür noch haben, sind die Juden. Und Martin Buber legt die erste Feiertagsheiligung so aus nach den 450 Jahren in Ägypten, wo Feiertagsheiligung untersagt war, charakterisiert er dieses erste Fest so, indem sie zu Gott kamen, kamen sie zueinander. Wir denken immer umgekehrt. Wir denken, indem wir zueinander kommen, das ist Tolstoi und Gandhi und all die Brüder, indem wir zueinander kommen, kommen wir zu Gott. Das ist der größte Betrug. Indem wir zueinander kommen, wir kommen nie zueinander. Wir bleiben immer verschieden. Und auch wenn wir in den Gemeinschaften und frommen Kreisen, Freikirchen und evangelikalen Gruppen so tun, als ob wir alle Brüder und Schwestern wären, wir sind es im Grunde immer gegeneinander. Und was in uns sich abspielt gegeneinander, können wir nur ertragen dadurch, dass jeder von uns mit mindestens 5 der 11 Abwehrmechanismen arbeitet. Wenn die nicht mehr wären, wäre auch Mord und Totschlag in dieser Freizeit und in dieser Tagung. Wir können letztlich nicht zueinander. Sondern wenn wir zu Gott kommen, dann kommen wir zueinander. Das heißt, die Richtung ist nicht so und dann ist Gott da, sondern die Richtung ist, dass jeder von uns an diesem Tag und bei jeder Gemeinschaft und Gottesdienst erst einmal sagt, wie komme ich zu Gott? Und dann sehe ich den anderen von seiner Perspektive. Und dann komme ich auch zu dem anderen. Nun zur Wiederentdeckung des Sonntages. Ich habe Ihnen die 3 Gruppen genannt, die Freizeitbesessenen, die Workaholics, die gibt es also überall, unter Geschäftsleuten, unter Hausfrauen, auf Bauernhöfen und in Chefetagen und den verkaufsoffenen Sonntag. Wie aber komme ich wieder zum Sonntag zurück? In der alten Kirche war dies noch eindeutig, nämlich das Besinnen auf den Festanlass. Es war der Apostel Barnabas, der etwa 20 Jahre, nachdem Apostel Johannes seinen Brief schrieb, einen unwahrscheinlich interessanten Brief mit sehr vielen schönen Stellen, die ich gerne zitiere. Also nur 20 Jahre nach der Offenbarung geschrieben. Da heißt es im Barnabas Brief, Kapitel 15, Vers 9, darum halten wir den 8. Tag, das ist der 1. Wochentag, mit Freude den Tag, an dem Jesus von den Toten auferstand. Das ist also ungefähr im Jahre 110 nach Christus geschrieben. Und damit ist klar, jedes Fest braucht einen Festanlass. Und der Festanlass ist der Tag der Auferstehung. Wenn ein Fest gefeiert wird ohne den Anlass, ohne die Tatsache, die dieses Fest begründet, dann ist es ein Ringen um Stimmung in einem arbeitsfreien Tag, aber nicht mehr ein Besinnen auf den Anlass. Und nun, wie könnte ich diesen Feiertag konkret feiern? Ich will die letzte Viertelstunde, die mir noch verbleibt, zusammenfassen, indem ich Ihnen die Feier auslege, wie sie Rabbi Mose ben Maimon den Juden nahelegt. Rabbi Mose ben Maimon ist der Rabbiner, ist in Cordoba geboren, lebt in Fustat, hat einen zivilen Beruf wie jeder Rabbi. Der Rabbi durfte nie Geld nehmen für seinen Dienst. Verkündigung muss immer ohne Geld gehen. Und jeder Rabbi musste einen vernünftigen Geschäftsberuf haben, um dann sein Geld zu verdienen und frei sein zur Verkündigung. Das war die Grundmotiv in der Bibel. Und deshalb war der Paulus auch Zeltmacher. Und jeder war verpflichtet, seinen Sohn ein vernünftiges Handwerk zu lehren. Und dann erst durfte er Rabbiner werden und verkündigen. Vielleicht kommt das in der Reform unserer Kirche, die gebe Gott wieder kommt, ganz neu zur Besinnung. Dann sind wir endlich alle wieder Geschäftsleute und nebenbei Rabbiner. Dieser Rabbi Mose ben Maimon ist der Rabbiner, über den jeder Rabbi sein zweites Examen schreiben muss, bevor er zugelassen wird. Und er hat in seinen Werken vier Verben genommen und gesagt, diese vier Verben gilt es umzusetzen, um den Feiertag zu feiern. Gedenken, ehren, sich freuen und heilig halten. Ich sagte bereits am Anfang, das hebräische Wort Gedenken, Zachar, ist nicht ein intellektuelles Vorgehen, sondern immer eine Tat. Und wenn Sie nachschlagen, der Rabbi Roland Gradwohl, er lehrt in Hadassah in Jerusalem, hat es zusammengestellt, gehören zu dieser Tat erstens Opfer, das steht im 4. Mose und im Hesekiel. Zweitens Gebet, Psalm 92. Drittens das Studium der Lehre. Diese drei Dinge machen das Gedenken aus. Das heißt Opfer, das ist das heute der Gottesdienst, Gebet und Studium der Lehre, wobei keines bei den Juden alleine getan werden darf, unsere Tendenz, dass man da so einen Individualismus treibt und selber meint, man könnte Gottesdienst allein in seinem Zimmer feiern oder könnte nur alleine beten. Studium der Lehre und Gebet und Opfer durfte im Judentum und darf bis heute immer nur dann geschehen, wenn 10 Männer da sind. Also das Gedenken ist ganz konkret verbunden mit Taten und damit kommt auch keine Langeweile auf. Wenn Sie in der Logotherapie, der Schule, die ich für die entscheidende halte, für alle seelsorgerliche Tätigkeit von Viktor Frankl lesen, dann hat Viktor Frankl ein großes Kapitel über die Sonntagsneurose. Und zwar die Sonntagsneurose, die immer dann aufkommt, wenn wir am Sonntag nicht wissen, was wir damit anfangen sollen. Und da schreibt Viktor Frankl, es gibt eine regelrechte Sonntagsneurose, eine Depression, welche jene Menschen befällt, die der Inhaltslehre ihres Lebens bewusst werden, wenn am Sonntag die wöchentliche Betriebsamkeit zistiert, also aufhört, und das existenzielle Vakuum in ihnen aufbricht, dass sie nicht mehr wissen, was sie damit zu tun haben. In einer Unterrichtserhebung, die Manfred Seitz machte, charakterisiert ein Schüler den Sonntag so: Alltags wird man angefangen, sonntags fängt einem niemand an und man weiß nicht, was man anfangen soll. Das ist eine fantastische, einfache Erklärung der Sonntagsneurose, wie sie Viktor Frankl beschreibt. Das Gedenken geht also dermaßen vor sich, dass ich als Glied der Gemeinde mich dieser drei alttestamentlichen Punkte besinne. Vielleicht ein ganz kleiner Schlenker zu der Unsitte, vor dem Radio oder dem Fernsehen den Gottesdienst zu sehen. Da gab es eine sehr schöne Karikatur vor einiger Zeit in Idea. Da saß ein Ehepaar gemütlich im Sessel mit den Puschen und der Zigarre und dem Glas Wein vor dem Fernseher, warteten auf den Gottesdienst. Das Fenster war offen und unweit war eine Kirche und da pilgerten drei Leutchen in die Kirche. Da sagte der Mann zu der Frau: Guck mal, die Armen, die haben immer noch keinen Fernseher. Es hat sich also längst verlagert in die Stuben des Individuums. Das ist biblisch gedacht völlig undenkbar. Das zweite: Ehren. Das alttestamentliche Wort für Ehren, kabet, heißt schwer sein, etwas Gewicht geben. Das heißt, gib dem Sonntag das Gewicht, das ihm zukommt. Auch hier nur ganz kurz einige Gedanken. Das, was die französische und die russische Revolution beabsichtigten und nicht geschafft haben, die Abschaffung des Sonntages, das hat unsere industrielle Gesellschaft und unser Zeitalter geschafft. Wir haben die rollende Woche. Und die rollende Woche, das weiß ich von der Diakonie, bei uns ist sie unaufgehbar, die Kranken und Behinderten müssen versorgt werden. Das wissen viele von den Bauernhöfen. Die rollende Woche ist bei uns äußerst beliebt. Äußerst beliebt deshalb, weil die Mitarbeiter, die ein Wochenende arbeiten, so viel frei haben, dass sie 4 Tage hintereinander in der Woche frei machen können. Kriegen Freizeitausgleich und können sofort an die See fahren, ohne Stau auf der Straße und ohne alles. Das heißt, die Sonntagsarbeit ist bei uns nicht ein notwendiges Übel, sondern wird von den meisten sogar gewünscht. Im Alten Testament und im Judentum war es so, es gibt ein Zitat aus dem Satz, aus dem Talmud, der heißt: Lebensgefahr verdrängt den Schabbat. Das heißt, zu den Grundsätzen jüdischen Glaubens gehört, dass ein Gebot um des Menschen willen geopfert werden darf, aber nie ein Mensch um des Gebotes willen. Das steht im Talmud. Und das hat Jesus aufgenommen, indem er sagt: Der Schabbat ist euch übergeben, nicht ihr dem Schabbat. Damit sagt Jesus nichts anderes als die Weisheit des Talmud, der Auslegung des jüdischen Alten Testamentes. Der Schabbat ist für die Menschen da, sagt Jesus. Und die rollende Woche, ist sie wirklich nötig unter den Schlagworten Rentabilität, Produktion, Rationalisierung, Automatisierung? Die rollende Woche, der wechselnde Feiertag, sprengt nicht nur den Gottesdienst und die Feiern der Gemeinde, sondern er zerreißt auch die Kommunikation in der Familie und im Bekanntenkreis. Es geht nicht nur darum, dass der, der sonntags arbeiten muss, nicht in den Gottesdienst kann, sondern er nimmt auch an den Feiern, die immer noch in Familie und Verwandtschaft in der Woche sind, kann er nicht teilnehmen. Gebt dem Sonntag wieder die Ehre. Oder Peter Rossiger formuliert es mit seinen Worten: Gib der Seele einen Sonntag und der Sonntag dem Sonntag eine Seele. Nun komme ich zu dem dritten Werbung, sich freuen. Im Alten Testament und im Judentum ist der Schabbat vornehmlich ein Tag der Freude. Das heißt, es steht im 5. Buch Mose, Kapitel 16, Vers 14 und 11 und 14, es herrscht die Pflicht der Freude vor. Wie kann man Pflicht der Freude erfüllen? Ich gebe Ihnen 4 Beispiele, die ich erlebt habe bei jüdischen Feiern und frage Sie, ob Sie nicht anhand dieser Beispiele vielleicht ihren Sonntag neu einrichten können. Erstens, keiner darf während eines Schabbats eine traurige oder eine deprimierende Botschaft vermitteln. Jedes Zeichen des Fastens, des Trauerns, des Kummers ist verboten. Jeder darf am Schabbat nur Schönes und Gutes sagen. Ich habe das folgende erlebt. Ich feierte den Schabbat HaGadol, den großen Schabbat. Das ist der Schabbat vor dem Beginn des Pesachfestes mit meinen Freunden in Jerusalem. Meine Frau war an der Reise nicht dabei. Ich war der einzige Christ in dieser Runde und unter anderem noch eine Jüdin aus Holland. Und der Schabbat HaGadol geht auch die Nacht durch. Und es wurde erzählt, es wurde gesungen, es wurde alles Schöne gesagt und ordentlich auch all die Schabbatgerichte genossen. Und plötzlich sagte die Frau Wohlgemuth zu dem Rabbi: Du Aaron, hast du schon gehört? Der Rabbi Levinson ist gestorben. Eisernes Schweigen. Ich wusste nicht, was passiert ist, alles verstummte. Plötzlich sagte die Frau Wohlgemuth: Oh, was habe ich gemacht? Ich habe den Schabbat entheiligt. Ich habe was Trauriges gesagt. Nun gibt es keinen Juden, der nicht immer eine Ausrede weiß. Der Bier streichelte seinen Bart und sagte: Na, wie alt war denn der Rabbi Levinson? Na, war 91. Ist das nicht eine schöne Sache, wenn einer stirbt mit 91? Es war eine gute Botschaft, lasst uns weiter feiern. Aber so ernst wurde das genommen, es darf nichts Trauriges gesagt. Die Anweisungen gehen so weiter: Kein Mann darf seiner Frau was Negatives sagen, sondern nur schöne Dinge. Überlegen Sie mal, meine Damen, wenn Ihre Männer im Sonntag Ihnen nur schöne Dinge sagen würden. Ja, meine Frau nickt eben sehr bedächtig. Das heißt, sich freuen. Der Schabbat, das ist das Zweite, ist nicht eine Zeit für persönliche Sorgen und Ängste. Es ist verboten, am Schabbat schon an den Montag und die Geschäfte zu denken. Man darf nicht an das denken, was wieder Montag auf mich zukommt. Man darf am Schabbat seinen Terminkalender um alles in der Welt nicht aufschlagen. Alles, was in der Woche ist, muss am Schabbat alles sich grämen und sorgen, ausgespart sein. Gebot, Gebiete, das Jüdische, auch dem Denken an deine Arbeit Stillstand. Dann drittens, am Schabbat darf es kein Murren, kein Klagen und kein Sich-Beklagen geben. Es soll nicht geklagt und sich beklagt werden, sondern man soll sich nur Gutes erweisen. In einigen jüdischen Familien gibt es deshalb kleine Geschenke am Schabbat. Und jetzt kommt der Punkt, der mir am wichtigsten ist, das sehen Sie natürlich an meiner Figur. Der Schabbat widmet sich nicht ausschließlich den geistlichen Zielen. Es ist ein Tag für Seele und Leib. Das heißt, Luxus und Freude sind Bestandteile des Schabbat. Es heißt, ich zitiere bei Joshua Abraham Heschel, dem amerikanischen Buber, in seinem Werk über Schabbat: Die Seele kann nicht allein feiern. Darum muss der Leib eingeladen werden, an der Freude des Schabbats teilzunehmen. In dem jüdischen Kommentar, dem Exodus, dem Deuteronomium Rabbah zum 5. Buch Mose, heißt es: Heilige den Schabbat durch gute Mahlzeiten, durch schöne Kleider und erquicke deine Seele mit Freuden, dann will ich dir es lohnen. Ausgeführt, am Schabbat muss es mindestens 3 fette Mahlzeiten geben, umfangreich, alles vorher vorbereitet. Am Schabbat gibt es auch in den ärmsten Familien den Rotwein. Und der Schabbat wird ordentlich gefeiert. Am Schabbat zieht man den besten Kleid an und kommt eben nicht mit Jeans in Gottesdienst, sondern der Jude zieht den besten Frack aus seinem Raum. Und es wird alles auf diesen Schabbat eingestimmt. Am Schluss heißt es natürlich, das kann ich Ihnen nicht mehr ausführlich sagen, dass der Geruch des Schabbats die ganze Woche hindurch feiern soll. Und wenn man es ernst nimmt, dann isst man auch die Woche über sehr gut. Gut, aber jetzt kommt das Heilighalten. Das ist das Vierte bei Mose Maimonides. Den Feiertag heiligen heißt an diesem Feiertag es so sehen, dass wir ganz für Jahwe da sind. Gottes Wort vom Tag der Schöpfung ist eine schaffende Macht. Und Gott will durch seine Verkündigung des Wortes den Menschen neu schaffen. Das heißt erneuern für die anderen Tage der Woche. Der Verzweifelte soll Trost, der Kranke neue Kraft, der Resignierte Perspektiven, der Schuldige, der seine Schuld bereut, Vergebung zugesprochen bekommen. Das ist der Sinn des Heiligen. Ich schließe diesen Abschnitt mit einem Zitat von Dietrich Bonhoeffer, einer Anklage an uns Prediger und Pastoren. Die Entheiligung des Feiertages beginnt mit dem Verfall der christlichen Verkündigung. Sie ist also in erster Linie die Schuld der Kirche und insbesondere ihrer Amtsträger. So geht die Erneuerung der Feiertagsheiligung von der Erneuerung der Predigt aus. Dass wir diese Punkte, die ich genannt habe, noch einmal nehmen. Ein letzter Gedanke in den letzten 2 Minuten. Der Feiertag hat eine eschatologische Dimension. In jedem Tag der Schöpfung heißt es Tag 1 bis Tag 6, es war Abend, es war Morgen, Tag 1, Tag 2 und so weiter. Beim Feiertag heißt es das nicht. Bereits hier ist es offen gelassen. Das heißt, hier ist eine Dimension, die weiterreicht. Und die reicht dann hinein durch das Alte Testament hindurch bis zur Offenbarung Johannes, können Sie dann verfolgen in der Konkordanz, in den Gedanken des Weltschabbat, des Ewigkeitsschabbat. Und nun ist es so, und ich nehme das vom Judentum sehr ernst, dass wir, wenn wir den Schabbat, also wir den Feiertag, den Sonntag, habe ich ihn begründet, feiern, schon ein Stück Ewigkeit feiern. Der 7. Tag, so steht es bei Joshua Abraham Heschel, hat die Atmosphäre des Himmels und ist als Vorgeschmack, ein Vorgeschmack der zukünftigen Welt. Hat die Atmosphäre des Himmels und ist ein Vorgeschmack der zukünftigen Welt. Rabbi Sholomon von Kalin, einer der Chassiden, fasst die Worte des Schabbatfeierns in die Zeilen: Wenn man nicht lernt, den Schabbat zu schmecken, solange man in dieser Welt lebt, wenn man nicht lernt, die Ewigkeit zu lieben, wird man den Geschmack der Ewigkeit in der zukünftigen Welt nicht genießen können. Wenn Sie bedenken, dass wenn wir alle den Schabbat feiern würden, jede Woche einen Tag, dann leben wir schon ein Siebtel unseres Lebens in der Ewigkeit. Es ist genau halb, das habe ich Ihnen versprochen, den Rest später. Vielen Dank.